erstmal auf ein Knöpfchen drücken. Ja, auch schön, dass du mich nochmal erinnert hast, oder uns alle erinnert hast daran, dass das Thema, das wir jetzt für heute und morgen mal unter die Lupe legen wollen, auch insofern was Besonderes ist, weil das eben mit zu den letzten Anweisungen gehört, die der Buddha uns noch mitgegeben hat. Ich habe das zu meiner eigenen Blamage, möchte ich fast sagen, in einem früheren Wochenende, wo es auch um den Kurs ging, also um dieses Thema ging, mit Sei dir selbst deine Insel, und ich bin dann enthusiastisch in die gleichen, wie meditieren wir jetzt und Dings, und dann erst ganz am Schluss bei der letzten Frage und Antwort Runde hat dann jemand gefragt, ja, wieso hier hat es das eigentlich Sei dir selbst eine Insel geheißen, weil ich vor lauter Begeisterung fürs Meditieren vergessen habe, dass es ja das Thema auch zu erklären. Ne? Insofern bin ich dir dankbar, dass du mich jetzt gleich am Anfang nochmal daran erinnert hast, weil das schon auch ein schöner Einstieg ist. Also dieses Sei dir selbst eine Insel, das ist so in buddhistischen Kreisen ein geflügeltes Wort, habt ihr sicher alle schon mal gehört. Sogar von Ayakema gibt es ein Buch, das so benannt ist. Und das stammt aus der Mahaparinibbana Sutta, die sich sehr ausführlich beschäftigt mit den letzten Tagen des Buddha. Und da sind wir jetzt hier an einem Punkt, wo Buddha schon schwer krank ist, sich vergiftet hat an einem Essen, das er geschenkt bekommen hat. Und Ananda, sein treuer Begleiter und Aufwärter, der, muss man dazu sagen, vielleicht, sondern ziemlich sicher noch nicht ganz mit seiner Praxis zu einem Abschluss gekommen ist, also noch dem noch jede menschliche Regung auch durchaus vertraut war, und der sich dann naturgemäß da Sorgen gemacht hat oder traurig war, dass es dem Buddha dann da nicht gut geht. Dann entspinnt sich da so ein kleiner Dialog zwischen Ananda und dem Buddha, und Ananda sagt dann zum Buddha, ja, einen Trost hatte ich noch, und zwar, dass du jetzt nicht von uns gehen wirst, solange du nicht irgendeine Reglementierung deiner Nachfolge noch uns hinterlässt. Also wie es dann mit dem Sangha, ob es dann vielleicht einen Nachfolger des Buddha gibt, oder wie der Sangha das dann ohne ihn, wie es dann ohne Buddha weitergehen wird. Ja. Also mit anderen Worten, eine geschickte Art von Ananda zu sagen, so jetzt, auf das warte ich noch, oder das erwarte ich jetzt von dir, dass du da noch vielleicht vor deinem Ableben da alles regelst für deine Nachfolge. Und dann ist eben die Antwort von Buddha dieses berühmte Statement. Also es geht nicht darum, jetzt vom Buddha zu erwarten, noch irgendwelche Nachfolger einzusetzen, sondern sich selbst seine Insel zu sein. Das ist eine ganz schöne Art, wie der Buddha das ausdrückt. Er sagt da wörtlich, verweilt, indem ihr euch selbst eine Insel seid, indem ihr das Dhamma als Insel verwendet, entdeckt, für euch bewohnt. Und das finde ich schon eine ganz interessante Anregung, weil wir dadurch einfach auf der einen Seite vom Buddha so eine Art Selbstermächtigung bekommen. Es geht jetzt nicht darum, irgendeinem Guru nachzufolgen oder irgendeine Struktur zu finden, die uns absolute Sicherheit gibt. Da werden wir lang suchen in diesem sansarischen Durcheinander, sage ich einmal. Irgendwo da draußen eine Struktur, die uns tatsächliche Sicherheit gibt. Also das war nicht mal jemanden wie dem Ananda, der dem Buddha Schritt auf Tritt folgen konnte, möglich, den Buddha irgendwie festzumachen und sicher zu machen und zu halten. Und auf der anderen Seite regt der Buddha uns da auch an, nicht nur Zuflucht zum Dhamma zu nehmen, das haben vielleicht manche von euch schon gemacht oder machen es auch immer wieder. Und das hat Ananda sicher auch schon gemacht. Also das hat er das war jetzt nicht Sinn und Zweck der Anweisung, dass der Buddha dem Ananda empfiehlt, jetzt Zuflucht zum Dhamma zu nehmen. Das hat er schon lang gemacht. Ja, aber in dem Dhamma als Zuflucht zu verweilen, ja, das ist nochmal was anderes, weil wir vielleicht uns manchmal dessen gar nicht bewusst sind, dass wir eine Zuflucht haben, in der wir auch verweilen können. Also da wird die Zuflucht zu einem, zu einem Erlebnis, zu etwas Erlebbarem. Und ja, typisch Buddha könnte man jetzt sagen, ist ihm das dann aber noch nicht konkret genug. Und er erklärt nochmal, was er damit meint. Was bedeutet das, mit sich selbst als Zuflucht zu verweilen? Was bedeutet das, mit Dhamma als Zuflucht zu verweilen? Und er verweist den Buddha dann auf die berühmten vier Grundlagen der Achtsamkeit, die vier Rahmenthemen der Achtsamkeit, könnte man vielleicht auch sagen. Die Achtsamkeit auf den Körper, auf Empfindungen, auf die geistige Haltung und auf Aspekt der Wirklichkeit, würde ich das jetzt gerne mal übersetzen. Wie wir praktisch diese vier Grundlagen der Achtsamkeit dazu verwenden können, für uns selbst eine Insel zu schaffen, in uns selbst eine Zuflucht zu entdecken, das möchte ich gerne heute und morgen mit euch ein bisschen theoretisch und ganz viel praktisch erfahren, weil das, denke ich, eine ganz außerordentliche Möglichkeit ist, für uns, unserem Leben eine ganz neue Bedeutung zu geben, beziehungsweise unserem natürlichen menschlichen Impuls nach Sicherheit zu suchen. Das, denke ich, drückt ja so eine Metapher wie eine Insel und eine Zuflucht auch aus, dieser ganz allgemeine menschliche Wunsch, einen Bezugspunkt zu haben, einen Rahmen zu finden, in dem wir uns sicher fühlen, auf den wir uns verlassen können. Und das, wenn wir hier den Worten des Buddha und wie du ja schön gesagt hast, gerade, also muss man natürlich aufpassen, jetzt hätte ich schon fast gesagt, gerade die letzten Worte des Buddha sind besonders bedeutungsvoll. Das wäre jetzt vielleicht den nicht letzten Worten des Buddha gegenüber nicht ganz fair, weil das meiste, was der Buddha gesagt hat, ziemlich bedeutungsvoll war. Aber du hast schon recht, vielleicht war ihm eben ganz am Schluss, wo er selber schon gemerkt hat, die Anzahl meiner Worte sind jetzt schon sehr begrenzt, vielleicht nochmal besonders darauf geachtet, was er dann sagt. Vielleicht schon im Hinblick darauf, das werden dann meine Mönche und Nonnen noch 2.500 Jahre später im Stadtzentrum München dann eben besonders betonen. Das waren die letzten Worte des Buddha. Also, Buddha ist ja ein sehr geschickter Pädagoge und kennt dieses von mir schon erwähnte Sicherheitsbedürfnis, das wir alle mit uns herumtragen und das wir immer mal auf dieses, mal auf jenes projizieren, und gibt uns da jetzt sozusagen macht uns ein Angebot, dass dann, wenn wir uns auf dieses Angebot einlassen, es ausprobieren, es in uns reifen lassen, uns auch weit über jede Form von Sicherheitsgefühl, wie wir das aus unserem normalen Leben kennen, hinausführen kann. Also der Praxisansatz, von dem der Buddha da spricht, der kann uns wirklich zu dem Erleben führen, das den Buddha für uns zu einem Buddha macht. Die vier Grundlagen der Achtsamkeit sind ein Weg zum Aufwachen dieses verträumten, verdösten Geistes. Ja, aber das muss ich ja zum Glück nicht alles jetzt schon am Anfang erklären. Manches muss man sowieso gar nicht so viel erklären. Das meiste passiert ja dann in unserer tatsächlichen Umsetzung, in der Meditation, in der Praxis. Und ich finde es eine schöne Gelegenheit jetzt heute und auch eine interessante Gelegenheit, dass es morgen Vormittag noch weitergeht. Das heißt, ihr habt dann auch zwischen heute 5 Uhr Nachmittag und morgen 9 Uhr morgens, na, müsst es irgendwer, ist irgendwer flink im Kopf rechnen, sind dann 4, 12, 16 Stunden. 16 Stunden auch noch, ja, die vielleicht auch spannender Teil dieses Wochenendes sein können, wo ihr versuchen könnt, wie passen jetzt diese meditativen Ansätze auch zu meinem normalen Leben, ne, zu dem ihr ja zumindest so ansatzweise ja zurückkehren werdet, also heute nach 5 Uhr. Also wir wollen ja nicht so uns so eine Insel schaffen im Sinne von jetzt so meine Sitzunterlage, das ist meine Insel und da immer wenn ich da drauf sitze, dann bin ich sozusagen auf einer einsamen Insel und sobald ich da aber raus muss, dann komme ich schnell ins Schwimmen sozusagen. Ne? Also diese Inselmetapher ist, glaube ich, nicht so geografisch zu verstehen, dass ich mich räumlich irgendwo zurückziehe. Es geht da mehr um eine Einstellungssache. Ne? Darum wäre es mein Anliegen, dass wir dann da gemeinsam drauf kommen, dass wir natürlich fokussiert und mit besonderer Klarheit, vielleicht mit verstärkter Intensität uns die Bedeutung der verschiedenen Grundlagen der Achtsamkeit in der Sitzmeditation erschließen können. Dass das Ganze aber nur dann eine realistische Chance hat, etwas dauerhaft in uns zu bewegen und zu verändern, wenn wir uns auch die Mühe machen, ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, aber wenn wir die Priorität oder die Wichtigkeit dieser Praxis ernst genug nehmen, um uns auch immer wieder in unserem Alltag damit zu beschäftigen. Ja? Und das kann einem niemand abnehmen. Das kann einem auch der Buddha nicht abnehmen. Ne? Selbst wenn der Buddha jetzt hier neben uns sitzen würde, er kann nicht für uns achtsam sein. Er kann sich beim Tee trinken nicht für uns daran erinnern, dass man doch jetzt achtsam sein könnte. Das müssen wir schon selber immer wieder machen. Beziehungsweise wir müssen dafür sorgen, dass sich so ein Achtsamkeitsmomentum aufbaut, damit wir uns halt immer wieder daran erinnern. Ja, es ist ja interessanterweise, wenn wir nicht achtsam sind, wir können uns nicht absichtlich daran erinnern, achtsam sein zu wollen. Ja, das wäre ja schön, aber das ist ja gerade das Merkmal des Nicht-Achtsamseins, dass man nicht merkt, dass man nicht achtsam ist. Sobald man merkt, dass man nicht achtsam ist, hat man es eigentlich schon geschafft, achtsam zu sein. Zumindest einen ersten Schritt gemacht. Ja, wenn ich jetzt schon von den ersten Schritten spreche, möchte ich gleich einmal konkret jetzt uns die ersten praktischen Schritte vor Augen führen. Die Praxis der vier Grundlagen der Achtsamkeit sorgt leider, muss ich sagen, immer wieder für ein bisschen Missverständnisse oder Komplikationen. Das liegt zum einen daran, dass wir eine Lehrrede vom Buddha mitbekommen haben, die nach meinem Verständnis keine direkt umsetzbare oder nicht zum direkten Umsetzen gedachte Praxisanweisung ist, sondern eine Auflistung möglicher Praxisvarianten. Ja, wenn das nicht verstanden wird, dann ist es einfach zu viel Anweisung. Dann haben wir zum Beispiel für die Übung der Achtsamkeit auf den Körper haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Übungen. Ja, und Wenn man jetzt versucht, daraus ein Meditationssystem, eine Meditationstechnik zu machen, dann entweder wird das, diese Meditationstechnik dann etwas kompliziert oder man verheddert sich da irgendwie. Ne? Und in meiner persönlichen Praxis, dass die schon auch immer wieder zum Studium der Lehrreden des Buddha zurückgeht und da vergleicht, bin ich dann auf eine interessante Parallele gestoßen, und zwar auf die Atemachtsamkeit, die der Buddha auch sehr detailliert beschreibt und von der er sagt, dass sie auch eine Art ist, die vier Grundlagen der Achtsamkeit zu praktizieren. Und das sind so 16 Schritte. Werden wir mal sehen, ob die alle jetzt auch in dem kurzen Zeitrahmen notwendig sind und drankommen. Aber das sind so jeweils vier Schritte, die der Buddha dann auch der Achtsamkeit auf den Körper, der Achtsamkeit auf die Gefühle, der Achtsamkeit auf die geistige Einstellung und der Achtsamkeit auf die ein Wirklichkeitsverständnis dem jeweils zuordnet. Und wenn wir jetzt diese beiden Lehrreden so übereinander legen, kriegen wir dann ein sehr schönes generelles Bild davon, was ist eigentlich die Essenz dieser vier Grundlagen der Achtsamkeit. Ja, das ist so mein, also ist es doch nochmal kurz theoretisch geworden, aber so, also sozusagen als der theoretische Untergrund, auf dem wir uns jetzt bewegen werden, ist, dass wir versuchen, die vier Grundlagen der Achtsamkeit auf eine einfach praktizierbare Art und Weise zu verstehen, in Verbindung mit dem Atem. Das bietet sich dann am ehesten an, wenn wir in der Sitzmeditation, die wir ja auch jetzt ausgiebig praktizieren können, wenn wir in der Sitzmeditation uns wirklich fokussiert mit dem Atemprozess beschäftigen können, was im Alltag meiner Meinung nach wenig Sinn macht, weil da ist der Atem normalerweise irgendwo im Hintergrund und eben gar nicht wichtig. Also ist auch gut so, ne? Wenn ihr jetzt auf eurem Weg hierher euch auf den Atem konzentriert hättet, dann hätten wir wahrscheinlich 30 Verkehrsunfälle mehr gehabt in München diesen Morgen. Also es gibt da andere Möglichkeiten, die vielleicht besser in den Alltag hineinpassen. Jetzt würde ich vorschlagen, wir fangen vielleicht gleich mit einer Meditation an, in der ich mal kurz eine kurze Einführung gebe, wie ich das gerne praktiziere und ein paar der Punkte, die in der Meditation vorkommen, vielleicht dann nachher noch genauer erklären. Wir sehen jetzt Leute, die sich nicht teilweise gar nicht oder nicht gut kennen und sitzen jetzt hier aber doch relativ intim in einem Raum zusammen, und da kann es manchmal dazu führen, dass das auch vielleicht so ein Beklemmungsgefühl auslöst, wenn man jetzt gerne das Bein bewegen würde, aber man traut sich nicht, ein Rascheln zu erzeugen, weil der oder die neben einem sitzt, was denkt er dann von mir oder den störe ich dann. Da wäre mein Vorschlag, können wir bitte für heute und morgen uns da so quasi einen Deal machen, dass wir uns ausmachen. Jeder darf mal ein kleines Geräusch machen, jeder darf auch den Raum verlassen, wenn er sich unwohl fühlt. Und also wir selber haben das Recht dazu und erlauben das auch den anderen. Und wenn es irgendein Geräusch gibt, dann ist das ein Teil unserer Erfahrung. Also bei uns in der Metta-Vihara manchmal ganz lustig, wenn da das Fenster offen ist im Sommer, dann zwitschern die Vögel, und manchmal hört man so eine Kuhglocke, und das wird so als meditativ stimmungsvolles Geräusch wahrgenommen. Aber wenn ein Mensch sich räuspert oder seine Sitzposition verändert und das raschelt ein bisschen, dann wird es als Störung empfunden. Vielleicht können wir das so als mehr so als ein stimmungsvolles Vogelzwitschern wahrnehmen, wenn jemand husten muss oder niesen muss. Okay. Bevor wir in die Achtsamkeitspraxis einsteigen, möchte ich euch empfehlen, euren Geist auszurichten auf diese Praxis. Ganz einfach, indem ihr euch bewusst macht, dass die nächste knappe halbe Stunde uns jetzt dazu dienen kann, den gegenwärtigen Moment und selbst den Körper kennenzulernen, die Praxis der Achtsamkeit kennenzulernen, um unserem Geist zu sagen, dass es jetzt nicht darauf ankommt, in der Welt irgendwas zu erreichen oder loszuwerden, diesen Ich gegen die Welt-Modus können wir es zurück eine halbe Stunde einmal herunterfahren. Sucht euch das vielleicht noch einmal ganz direkt bewusst zu machen. Mit welcher Einstellung möchte ich jetzt hier sitzen? Wie hört sich das an? Wie fühlt sich das an, wenn ich mir bewusst mache? In dieser halben Stunde gibt es nichts Wichtigeres, als sich mit meiner Achtsamkeit, mit mir selbst zu beschäftigen. Vielleicht ein Gefühl der Erleichterung. Wenn man sich vergegenwärtigt, dass man auch mal eine Pause machen darf. Dieser Jagd nach Sicherheit und Glück da draußen in der Welt der vielen Zufälle, der Unberechenbarkeit. Wenn wir ein bisschen ein Gefühl bekommen für diese Grundeinstellung, die die Achtsamkeit so dermaßen befördert, können wir uns vielleicht auch bewusst werden, dass da mehr Raum entsteht für das, was im Moment gerade passiert, das, was wir im Moment gerade erleben, das Hören, natürlich auch noch das Denken. Gesichtssinn, der auch mit geschlossenen Augen nicht völlig verschwindet. Und natürlich die Körperempfindungen. gerade diese Körperempfindungen sind ein geeigneter Anker für unseren Geist, der ihm dabei hilft, in der Gegenwart zu bleiben. Unser Geist ist anspruchsvoll, der möchte beschäftigt werden, möchte unterhalten werden. Und statt ihm das ausreden zu wollen, bieten wir jetzt unserem Geist an, sich mit unseren Körperempfindungen und insbesondere mit den Körperempfindungen zu beschäftigen, die unser Atem auslöst. Woher weiß ich, dass ich ein- und ausatme? Ich weiß es, weil ich es spüre. An welcher Körperstelle ich das empfinde, ist überhaupt nicht wichtig. Wichtig ist, dass der Atem uns dabei hilft, den Geist in den Körper hineinzuholen und damit in der Gegenwart zu verankern. Versucht einmal mit diesen beiden anfänglichen Aspekten zu experimentieren. Der erste Aspekt, die geistige Einstellung, die Bereitschaft, meine weltlichen Überlebensstrategien einmal loszulassen, das zu erleben, was jetzt in der Gegenwart tatsächlich ist. Der zweite Aspekt, mit Hilfe der Atemempfindung Geist und Körper zusammenbringen. vielleicht merkt ihr jetzt auch während der Meditation schon, dass die sehr weltliche Einstellung in der Welt sein Glück zu suchen oder seinem Unglück zu entfliehen, dass diese Tendenz uns natürlich auch immer wieder zu uns zurückkommt in der Meditation. Jedes Mal, wenn ihr das bemerkt, könnt ihr euch bewusst anders entscheiden, bewusst für die Strategie der Achtsamkeit entscheiden, die sich mit dem beschäftigt, was jetzt in der Gegenwart da ist. sind wir fast am Ende der ersten halben Stunde Meditation und ich möchte gleich etwas kleines Experiment mit euch machen. So wie wir jetzt den Atem als das vorrangige Geschehen im Körper verwendet haben, um den Geist beim Körper in der Gegenwart zu halten, so können wir auch in der Nichtsitzmeditation das jeweils vorrangige Geschehen im Körper, die Bewegungen, die unser Körper macht, genauso verwenden, um den Geist beim Körper in der Gegenwart zu halten. Darum werde ich jetzt einmal kommen und möchte euch dann bitten, so wie man halt eine Pause macht, die Beine auszustrecken, und das kann ruhig eine Minute oder zwei dauern. Ich werde ein zweites Mal kommen und dann könnt ihr aufstehen und rausgehen und eine kleine Pause machen. Also einfach die Übung weitermachen, ohne dass es der Atem sein muss, der Geist und Körper zusammenbringt. Es kann auch die Bewegung des Beines sein, wenn es sich ausstreckt, oder alles, was euer Körper macht, wenn ihr dann euch wieder bewegt. Fenster öffnen.